So, ihr Lieben, jetzt kommt ein nächster Schritt. Und vielleicht fragt der ein und andere, ja, aber ich will ja Menschen helfen mit Seelsorge. Wann kommt denn der Teil mal dran für mich als Seelsorger? Der war die ganze Zeit dran. Ja. Diese Dinge müssen wir als Grundlage in das Leben eines Menschen hineinbringen. Darauf beginnt das neue Leben. Es beginnt nicht damit, dass wir mit Vollmacht da einsteigen, mit Brachialgewalt und sagen, Teufel, du gehst jetzt und in Jesu Namen, Rambazamba und so. Nee, es geht durch Hineinbewegen in die Wahrheit, Ergreifen der Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht frei. Nicht der vollmächtige Seelsorger, ich habe es schon x-mal gesagt, ja, sondern die Wahl, die der Mensch trifft, ja. Und meine Erfahrung ist, dass Befreiung, wenn es dann auch um dämonische Bindungen und so weiter geht, geht viel harmloser und harmonischer und geräuschloser vonstatten, als wenn wir so eine Gewalttour machen und wir beten die halbe Nacht bis zum Morgendrauen durch und testen, wer hat jetzt mehr Ausdauer, der Dämon oder wir. Ja? Es gibt so etwas, man kann Dämonen müde machen, ja, bis zum Morgengrauen und irgendwann gibt er auf, weil du einfach mehr Energie hast, ja. Aber unser armer Hilfesuchender, Schützling, nenn ihn wie du willst, der ist nur ganz kurze Zeit befreit und wenn der nach Hause geht, da wartet in der Haustür schon der Dämon und schwupps ist er wieder drin. Warum? Weil der Grund, warum er gehen musste, ist nicht, weil das Haus gereinigt ist, weil es jetzt keine Gelegenheit mehr gibt, sich irgendwo ranzukrallen, sondern das war nur eine Power-Konfrontation und du bist nicht mehr da als der, der ihn rausgepowert hat und das alte Spiel geht von vorne. Und wenn du das nicht durchschaust, denkst du, ja, der hat ja noch so viele hunderte von mehr Dämonen. Das ist immer dasselbe, der gar nicht wirklich aus seinem Leben verschwinden musste, weil der Boden dafür gar nicht vorbereitet war. Es geht nicht um, wer ist stärker, wir oder die Dämonen, um das geht es nicht. Es geht darum, hat der Feind im Leben des Betreffenden Anrechte oder nicht? Und wenn er die Anrechte hat, dann nützt das ganze Fasten und Powern und Kämpfen und Anschreien überhaupt nichts. Und viele, viele Befreiungen geschehen ganz nebenbei, einfach in der Anbetung und ziemlich geräuschlos, mit ein paar kleinen Manifestationchen, aber minimal im Vergleich zu diesen Power-Aktionen, wo dann da der Dämon da rumspringt und dir die Wohnung auseinandernimmt oder ans Möbeljahr geht oder solche. Das sind zwar dramatische Geschichten, die kann man dann anderen erzählen und denken, boah, was sind das für Kämpfe? Ja, aber ihr Lieben, das ist nicht, wie für Christen Befreiung stattfindet. Das ist der Grund, warum du im Neuen Testament das nicht findest, dass wir einander die Dämonen austreiben sollen. Da steht, hey, kümmert euch um die Voraussetzungen und die verlassen euch von ganz alleine. Das ist Seelsorge. Ja? So, und das ist jetzt der nächste Punkt. Das heißt hier, mein Ding heißt jetzt hier, gebt dem Teufel keinen Raum. Das finden wir im Neuen Testament, Epheser 4, 27. Gebt dem Teufel keinen Raum. Und vielleicht fragt jemand, ja, wofür ist das geschrieben? Welcher Christ würde so dumm sein und dem Teufel Raum geben? Das ist ja wohl selbstverständlich, wenn wir jetzt erlöst sind, wenn wir Kinder Gottes sind, dass wir dem Teufel keinen Raum geben. Für was ist das geschrieben? Ich meine, wer wird so dumm sein und nachdem er die Erlösung ergriffen hat, jetzt dem Teufel Raum geben? Hallo, Sünde ist nicht intelligent. Es geht nicht darum, wer wird so dumm sein, sondern wer wird so naiv sein und das klare Wort Gottes nicht akzeptieren und seine eigenen Vorstellungen haben, was es bräuchte, um den Teufel Raum zu geben? Wenn du Christen fragen würdest, die würden wahrscheinlich denken, also so ganz schlimme Dinge, also Mord und Totschlag oder meinetwegen zur Prostituierten zu gehen und so, das sind wirklich die Hämmer und die machen die Tür auf für den Teufel in unserem Leben. Aber das ist nicht, wovon Paulus redet. Wenn du dir anschaust in Epheser 4, der redet von Dingen wie Zorn, wie Bitterkeit, wie Lästern. Und eine Form von Lästerung ist auch Gerüchte erzählen über andere. Und das ist ein weit verbreitetes Hobby unter Christen. weit verbreitetes Hobby. Und viele Gemeinden lassen sich abschneiden vom Segen, indem sie Gerüchte über Diener Gottes glauben und die Tür zumachen und sagen, nee, wir haben das gehört und dafür haben wir jetzt hier gar keine Möglichkeit und das wollen wir nicht. Und sie schneiden sich ab vom Segen, weil sie nicht selber gelernt haben, Dienste zu prüfen, sondern sie hören Gerüchte. Das Problem ist, dass Gottes Bewertungen und Gottes Sichtweise so anders ist als unsere Sichtweise. Hatten wir schon am Anfang. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Viele Christen würden nie auf die Idee kommen, mit der Verweigerung zu vergeben, machen sie eine Tür auf für den Teufel. Da braucht es ganz andere Dinge, so richtig schlimme Dinge, Zauberei, zur Wahrsagerin zu gehen oder irgendwie solche Sachen. Nein, es braucht die Dinge, von denen Paulus redet. Das sind die Dinge, die dem Teufel Raum geben. Und darüber wollen wir jetzt sprechen und heute Abend und morgen wird es noch weitergehen unter dieser großen Überschrift, gebt dem Teufel keinen Raum. Jetzt machen wir hier nur einen Teil davon und dann wird es noch andere Aspekte auch geben. Und was wir hier tun wollen, ist jetzt erst einmal die Vergangenheit abzuschneiden, die Tür zuzumachen für den Feind, der schon in unser Leben, vielleicht schon in unsere Familie hineingekommen ist. Und was es dazu braucht, ist das, was Jakobus lehrt. So unterwerft euch nun Gott, Jakobus 4, Vers 7, unterwerft euch Gott und widersteht dem Teufel. Ja? Viele eifrige junge Christen, die lesen hier nur, widersteht dem Teufel. Boah, wir haben Vollmacht, jetzt gehen wir gegen den Teufel vor. Wir schreien jetzt den Teufel an und benutzen noch alle möglichen Schimpfworte gegen den Teufel. Hallo, das müssen wir uns ganz schnell abgewöhnen. Das ist nicht der Weg. Und es beginnt auch nicht damit, dass wir anfangen zu powern gegen den Teufel, sondern es beginnt damit, dass wir uns unterwerfen unter die Ordnung Gottes, dass wir die Ordnung Gottes akzeptieren, dass wir Demut und Sanftmut wählen. Das ist die Antwort auf Rebellion und Stolz. Ja? Und bevor wir das nicht gewählt haben und sichtbare Schritte gehen, die zeigen auch dem Feind, dass wir das jetzt wirklich wollen, gibt es überhaupt keine Veranlassung für ihn zu gehen. Der Feind muss verstehen, die unsichtbare Welt funktioniert nicht auf der Ebene von, wer hat mehr Kraft. Ist doch nicht der Teufel gegen Jesus, das wäre lachhaft. Jesus ist der Schöpfer, Teufel ist ein Geschöpf. Ja, es geht nicht darum, wer hat mehr Kraft, sondern es geht darum, wer hat Recht. Und wenn der Teufel Anrechte hat durch das Leben eines Menschen, legale Anrechte, dann hat er das Recht zu bleiben und dann wird er Befreiungsdienst mit eingeducktem Kopf und mit viel Ungemütlichkeit, der wird das überstehen. Sag, ich bleibe hier, auch wenn es jetzt ungemütlich ist, mein Haus verlasse ich nicht, der bleibt da. Der sagt, immer noch besser, ein bisschen jetzt was auf den Deckel zu kriegen, aber hier zu bleiben, danach ist wieder Ruhe. Ja, als jetzt zu gehen und dann zu überlegen, ja, wo suche ich mir jetzt das nächste Opfer? Ja, der Feind, um im Leben eines Menschen zu wirken, braucht Anrechte. Und deswegen ist die Frage immer nur die, wo sind jetzt die Anrechte? Es ist nicht sehr die Frage, wie sind die zerstörerischen Kräfte in das Leben gekommen? Das ist eine Sache. Aber die Frage ist doch, jetzt ist dieser Mensch Kind Gottes. Er hat doch auch Autorität. Er hat den Namen Jesu. Er hat das Blut Jesu. Er hat das Wort Gottes. Er hat den Auftrag, dem Teufel zu widerstehen und der Teufel soll fliehen. Ja, warum flieht er nicht? Ja? Jeder Gläubige hat Autorität über den Teufel. Das ist, was die Bibel sagt. Vergiss die Idee von einigen speziellen Befreiungskünstlern, die durch die Lande laufen und die haben eine besondere Vollmacht. Vergiss diese Idee. Das ist, was die uns glauben machen möchten. Und wir schauen hoch und denken, boah, so eine Vollmacht möchte ich auch mal haben. Jedes Kind Gottes hat Vollmacht, im Namen Jesu dem Teufel zu widerstehen, wenn das im Glauben geschieht. Aber die Voraussetzung für Vollmacht ist, es muss diese Hingabe, Jakobus nennt das hier Unterwerfung unter Gott. Ich finde das ein schönes Wort, für viele ist das brutal. Aber wenn ich mich dem, der das Beste will für mich, der nur wohlgesonnen ist, unterwerfe. Wo ist da die Gefahr? Wo ist da das Problem? Ja, so, ich benutze gerne das Wort Gott. Ich unterwerfe mich dir. Mach, was du willst. Du bist Gott. Ich vertraue dir. Ja, es ist kein Risiko. Es ist nicht irgendwie mit Angst behaftet. Ja, was wird er dann machen und wird mich zu irgendwas zwingen, was ich überhaupt nicht will? Ja, das sind alles irrige Vorstellungen über Gott. Der Wille Gottes kommt hinein in unser Leben, in dem unser Herz erfüllt wird und wir wollen, was er will. Ist nicht, wir stehen dagegen und er sagt, und ich gebiete dir, du gehst jetzt nach Grönland und du wirst ein Missionar und da wirst du dein Leben lassen. Und du hast gesagt, oh, ich hasse Kälte, niemals in die Kälte. Ich bin Gott und sage, du gehst nach Grönland. Wenn Gott will, dass du nach Grönland gehst, hast du ein Verlangen in deinem Herzen, alles zu lernen über Grönland. Du liebst Grönland, du fährst da schon in Urlaub hin und du bist immer nur in Grönland in deinen Gedanken. Und eines Tages ist es soweit und Gott sagt, jetzt gehst du. Gott legt einen Wunsch ins Herz hinein und es kommt von innen. So müssen wir verstehen, so führt uns Gott. Die Führung kommt von innen. Wir wollen das nicht. Da kommt eine Stimme von oben, die uns hier etwas verdonnert, sondern wir wollen das. Gott wirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. So führt uns der Heilige Geist. Okay, aber jetzt sind wir hier. Zu widerstehen auf der Grundlage der Unterordnung. Wir haben Autorität. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Manche lesen nur den Schluss. Der Teufel geht umher und er sucht, wen er verschlingen könne. Och, Hilfe, hoffentlich bin ich nicht auf seiner Liste ganz oben der Nächste. Ja? Nein, davor steht, wir können nüchtern sein, wir können wachsam sein, wir können ihm widerstehen. Er kann nicht einfach kommen, weil er mich ausersehen hat als sein nächstes Frühstück. Das kann er nicht. Möchte er vielleicht, kann er aber nicht, weil ich bin Kind Gottes und bin auf der Hut und ich bin wachsam und ich habe Autorität und ich benutze meine Autorität und ich widerstehe ihm. Wir sind geschützt durch die Kindschaft. Wir sind geschützt durch unseren Gehorsam gegenüber dem Herrn. Und deswegen heißt es dann weiter in Vers 9, dem widersteht fest im Glauben. Das hat nichts mit Lautstärke zu tun. Das hat etwas mit Herzensgewissheit zu tun. Dem widersteht fest im Glauben, da ihr wisst, dass eure Brüder in der Welt die gleichen Leiden erdulden. Es gibt Attacken vom Feind, wo wir Dinge zu erdulden haben. Aber es ist niemals so, dass der Feind uns aus der Hand Gottes reißen kann. Wir sind in seiner Hand. Und all die Anfechtungen, die der Herr zulässt, sind alle nur gemeint als Training, sind eine Einladung, noch stärker zu werden, noch entschiedener zu werden, noch radikaler zu werden. Das sind Übungskämpfe, die uns stark machen. Wie jemand, der zur Boxweltmeisterschaft antreten will, der macht nicht ein halbes Jahr Urlaub und dann steigt er in den Ring und denkt, er kann gewinnen. Der muss jeden Tag kämpfen. Und der Trainer hat große Mühe, ihm Trainingspartner zu beschaffen und er verheißt einen nach dem anderen, um daran stark zu werden, um vorbereitet zu sein auf den großen Kampf. Ja? So, Gott lässt Dinge zu, aus Liebe, wenn wir das nur endlich glauben würden. Ja? Das ist eine neue Gelegenheit zu wachsen, das ist eine Gelegenheit, noch stärker zu werden. Ja? Aber wir sind in dieser Grundhaltung. Letztendlich kann der Feind bedrohen und einschüchtern und uns Dinge irgendwie erzählen, die passieren werden. Wir glauben das alles nicht. Wir glauben, uns wird geschehen, wie das Wort es sagt. Wir sind in der Hand Gottes und alles wird gut werden. So, wir glauben an den Sieg Jesu über den Teufel. Wir sehen einen Jesus, dem der Teufel untertan ist. Was sagt Jesus? Ich war tot und bin lebendig und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Ja? Die hat Jesus nicht im zähen Zweikampf dem Teufel entrungen und aus seiner Hand gewunden irgendwie. Und zum Schluss sind sie beide erschöpft und liegen am Boden. Jesus ist Sieger. Er kommt aus dem Totenreich, hat den Tod entmachtet und sagt, die Schlüssel bitte. Und der Teufel, brav wie ein Sonntagsschulknäblein, gibt die Schlüssel ab. Das ist Autorität. Der hat nicht mal sich getraut, vor Wut die ihm vor die Füße zu werfen. Der musste die abgeben. Das ist die Autorität. Dein Jesus gebietet dem Teufel und der Teufel ist deinem Jesus untertan. So musst du Jesus sehen. Wenn du Jesus siehst im heftigen Zweikampf und dich Schweiß auf der Stirn und man weiß nicht genau, wer im bayerischen Armdrücken jetzt schlussendlich gewinnt, das ist nicht Jesus. Das ist eine menschliche Verspottung. Jesus hat alle Autorität. Wenn er heute dem Teufel sagen würde, weg von diesem Planeten, ist er im nächsten Moment weg von diesem Planeten. Ja, aber warum macht er das denn nicht? Das Problem ist nicht der Teufel. Das Problem sind die Menschen, die mit dem Teufel kooperieren. Das ist das Problem. Und der Herr, so makaber das klingt, braucht noch den Teufel, um die Gemeinde zur Ausreifung zu bringen. Sie wird wachsen an den Trübsalern, an den Bedrängnissen und an der Verfolgung. Die Gemeinde wird vervollkommt durch die Attacken des Teufels. Das ist der ultimative Missbrauch des Teufels. Er trägt noch zur Vervollkommnung der Braut bei, die er doch so hasst. Er wird missbraucht. Das ist die wahre Geschichte. Und wir sind in dem nicht eine hilflose Marionette, sondern wir haben Würde, wir haben Entscheidung und wir können handeln. Wir sind nicht passiv und warten, was passiert. So, die Autorität ist im Glauben. Noch eine weitere Stelle zu diesem Thema, Jakobus 5, Vers 16. So bekennt denn einander die Sünden und betet füreinander. Das ist, was wir hier auch tun wollen und was wir anbieten wollen und wozu wir euch ermutigen wollen. Ob du dann ein Gespräch hast oder nicht, das spielt keine Rolle. Aber wenn du deine Liste durchgearbeitet hast und du siehst Dinge, die du noch nie vor den Menschen bekannt hast, dann wäre es gut, jemanden deines Vertrauens zur Seite zu nehmen, dann komm, wir beten mal eine Runde. Und du packst die Dinge auf den Tisch und du sagst, das war in meinem Leben, das war verkehrt. Du schaust zurück und du verurteilst deine Sachen. Du redest es nicht schön, du sagst, ja, ich habe aber nicht gewusst, dass es falsch war, zum Wahrsager zu gehen. Jetzt weißt du es. Und du hast die Tür aufgemacht und du musst die Tür zumachen. Ja? Und das tust du, indem du bekennst, du bringst ans Licht. Das Geheimnis der Sünde ist die Heimlichkeit. Und wenn das Ding ans Licht kommt, ist Schluss damit. Ja? Und das kann irgendein Mensch deines Vertrauens sein. So, du siehst hier einen Zusammenhang zwischen einander die Sünde bekennen, füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das ist eine andere Form der Heilung, als wer krank ist, rufe die Ältesten. Das ist auch legitim. Aber hier, glaube ich, geht es um andere Dinge. Hier geht es nicht um, ich habe jetzt einen schlimmen Fuß oder irgendwas oder solche Dinge, sondern hier geht es um die Heilung, um die Freisetzung der Persönlichkeit. Und die Sünden müssen ans Licht. Sprüche 28, Vers 30, 13. Wer seine Missetaten leugnet oder verheimlicht, heißt es hier, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Zweiter Timotheus, Kapitel 2, ist eine fundamentale Schriftstelle für Seelsorge und wie wir Menschen in die Freiheit führen. Vers 24, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann. Wir müssen verstehen, wenn Menschen opponieren gegen die Wahrheit und uns angreifen, die meinen nicht wirklich uns. Die haben ein Problem mit der Wahrheit. Die haben ein Problem mit dem Anspruch Gottes. Das ist nicht gegen uns gerichtet. Das dürfen wir nie persönlich nehmen. Wenn wir das persönlich nehmen, begeben wir uns auf diese Ebene und dann haben wir eine menschliche Auseinandersetzung mit dieser Person. Dem entgehen wir, indem wir verstehen, jemand, der die Sünde liebt und daran festhalten will, der muss aufbegehren gegen den, der sagt, hey, was du tust, ist nicht in Ordnung. Das ist normal. Nicht richtig, aber das ist das normale Verhalten. Und wenn wir jetzt darauf mit Ärger oder Wut oder Aggression oder irgendwie darauf reagieren, haben wir verloren. Du kannst einem Menschen, über den du dich ärgerst, nicht mehr helfen. Ganz wichtiger Grundsatz. Wir verlieren unsere Autorität. Ja? Das wirst du aus der Schule. Ja? Ein Lehrer, den man auf die Palme bringen kann, der ausrastet, der rumschreit, der wütend wird, wo der Kamm anschwillt, den nimmt keiner mehr ernst. Ja? Aber wer ganz locker sagt, Freundchen, dieses Verhalten lasse ich mir nicht bieten. Das hat Konsequenzen. Wir klären das noch. Da sagt er, ui. So, wir wollen uns nicht auf diese Ebene begeben, wo Menschen uns zur Zielscheibe machen, sondern sie verstehen, sie opponieren. Milde gegen jedermann, lehrtüchtig, fähig, die Bösen zu ertragen. Wenn du in Seelsorge sein willst, bitte um die Gnade, Böse zu ertragen. Das heißt nicht, das Böse zu akzeptieren, aber ihre momentanen Ausbrüche richtig zu verbuchen. Und nicht zu denken, nee, Freundchen, wenn du mir so kommst, dann ist der Ofen aus und das war's, jetzt geh nach Hause und fertig. Nein, Liebe lässt sich nicht erbittern. Wir bleiben dran. Wir haben ein Ziel, wir wollen ihn freisetzen. Wir wollen nicht seine Bosheit offenbar werden lassen. Siehst du, das bist du jetzt und Schluss aus und jetzt geh nach Hause und das war's und wir haben jetzt für dich keine Zeit mehr. Nein, wir bleiben dran, wir wollen ihn gewinnen. Wir wollen, dass er rauskommt aus seinen Lügen und seinen Gebundenheiten. Mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Damit Erkenntnis der Wahrheit kommt, braucht es erstmal eine demütige Haltung. Das ist hier wieder gemeint, den Punkt hatten wir schon einmal. Und sie wieder nüchtern werden aus der Schlinge des Teufels heraus, von welchem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. So, worum geht diese Passage? Die geht darum, wie holen wir Menschen aus Bindungen heraus? Das sind Menschen, die an einer oder mehreren Stellen in ihrem Leben gebunden sind vom Teufel, um den Willen des Teufels zu tun. Aber sie sind Kinder Gottes. Und sie sind gebunden, vielleicht krankhafte, zwanghafte Eifersucht, ja, die Frau auf die Palme bringen lässt, ja. Und das ist alles nur ersponnen, das ist alles nur, sie hat Wahrnehmungen, die sind überhaupt nicht real. Der Mann guckt in irgendeine Richtung und sie sagt, siehst du, du hast dich schon wieder nicht angeguckt. Ja, du kannst mir einfach nicht treu sein. Und dann gibt es diese Vorwürfe und diese Kämpfe. Es gibt das dämonisch inspirierte, zwanghafte Eifersucht. Das ist schrecklich für beide. Es ist ein Gefängnis und so gibt es Hunderte von anderen Situationen und Fällen, wo Menschen gebunden sind. Jeder Abhängige, ob das Nikotin ist, Drogen, Alkohol, Pornografie oder Haribo. Jeder Abhängige ist an dieser Stelle versklavt. Er ist nicht frei. Die Idee, mal 2 Tage zu verzichten, das löst solch ein Leid in ihm aus, unerträglich. Damit kann er gar nicht umgehen. Es gibt Menschen, die sind gefangen in alle möglichen Dinge. Ja. Und das spielt keine Rolle, was es ist. Alles, was gegen den Willen Gottes ist, ist vom Teufel. Und sie sind gezwungen, Dinge zu tun, die sie gar nicht tun wollen und die alles andere als gesund und hilfreich sind. Ja. Und aus dieser Bindung sollen sie herauskommen. Und wie kommen sie heraus? Eben nicht, indem wir sagen, hey, ganze Gemeinde, Bruder X ist gebunden, lass uns eine Woche beten und fasten und kämpfen gegen diesen Dämon, der ihn gefangen gehalten hat, und dann sehen, dass er da endlich herauskommt. Das ist nicht, was hier steht. Was braucht der Betreffende? Buße. Eine belehrbare Gesinnung, damit er Erkenntnis zur Wahrheit bekommt. Warum soll er Erkenntnis zur Wahrheit bekommen? Weil die Wahrheit frei macht. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Schlüssel zur Befreiung ist nicht Power, sondern Erkenntnis der Wahrheit. Das heißt, die Lügen als Lügen zu sehen, das heißt Erkenntnis der Wahrheit. Und die Lüge als Lüge zu brandmarken und sich davon abzukehren und stattdessen die Wahrheit zu erwählen. Das ist die Voraussetzung, dass ein Mensch frei wird. Und das ist vollkommen egal, wie das Ding heißt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Wenn wir das verstanden haben, müssen wir nicht eingeschüchtert sein und Angst haben. Oh, Hilfe, hier ist ein Fall mit Bulimie, da habe ich noch nie mit zu tun gehabt. Keine Ahnung, wie das funktioniert und worum es darum geht. Es funktioniert immer auf derselben Schiene. Lügen. Lügen, Lügen, Lügen. Ja. Und das Licht Gottes muss scheinen. Und unser Kandidat, unser Schützling, unser Seelsorger, Hilfesuchender, der muss die Sachen sehen. Schön, wenn du Offenbarung hast, aber das reicht nicht aus. Du musst versuchen, einen Weg zu bahnen, wie er diese Dinge sehen kann, weil er muss umkehren. Er muss sich von der Lüge abkehren oder sie halt. Ja. So, das ist das Prinzip. Also, Menschen, grundsätzlich gesagt, müssen herausgeliebt, herausgelockt werden aus der stillschweigenden Kooperation mit dem Teufel. Das ist das Grundprinzip von heilender, befreiender Seelsorge. Sie haben, ohne dass sie das wissen, ohne dass sie das verstehen, ohne dass sie das bewusst wollen, eine Kooperation zu laufen mit dem Teufel. Aber sie sehen das nicht. Sie sehen das nicht als Kooperation. Sie sehen das als natürliche, normale Reaktion. Und sie finden das alles andere als irgendwie schlecht oder verwerflich oder so, weil sie kein Licht haben. Und das Licht muss kommen und sie müssen ihr Verhalten und vor allen Dingen ihre Herzenshaltung sehen im Lichte Gottes und umkehren, Buße tun und sagen, ich habe kein Recht zu dieser Art von Haltung. Ich habe kein Recht dazu. Und weil diese Haltung letzten Endes dem Wesen des Teufels entspricht, deswegen habe ich durch meine Haltung oder Verhaltensweise dem Teufel Raum gegeben. Ich habe ihn angelockt, ich habe ihn eingeladen, ich habe gesagt, ich will Party, machst du mit? Wir haben ihn in unser Leben gelassen. Und jeder, der in irgendeiner Weise eine Grenzüberschreitung in Bezug auf die Gebote Gottes sich erlaubt, öffnet eine Tür für den Feind. Und das sind wie Verträge. Und diese Verträge sind gültig über die Bekehrung hinaus. Und wenn Leute uns erzählen wollen, nein, Bekehrung, alles ist vorbei, da ist gar nichts mehr aus der Vergangenheit, dann kann ich nur sagen, sorry, du hast keine Ahnung von Seelsorge. Jeder, der in Seelsorge engagiert ist, hat schon gemerkt, hier laufen noch Dinge, die kommen von früher. Ja? Diese Verträge sind immer noch gültig. Und wie lange sind die gültig? Bis sie aufgekündigt werden. Das ist eine ganz legale Sache. So funktioniert auch das ganze Rechtswesen. Ja? Verträge sind gültig. Und die müssen gekündigt werden. Die müssen aufgehoben werden. So wollen wir uns einige Beispiele anschauen. Wir gehen zuallererst zu Apostelgeschichte Kapitel 19. Und hier hast du ein markantes Beispiel für diese Wahrheit, dass Verträge mit der Finsternis aufgekündigt werden müssen. Apostelgeschichte Kapitel 19. Viele, viele Leute haben in Ephesus sich bekehrt, fing an mit diesen 12 Leuten dort, aber dann gab es durch das Wort Gottes, das Paulus dort vollmächtig verkündigt hat, eine große Erweckung. Viele wurden gläubig. Vers 18. Viele von denen, die gläubig geworden waren, die sind schon gläubig, die sind schon getauft, die sind schon erfüllt mit Heiligen Geist. Sie kamen und bekannten und gestanden ihre Taten, die sie vorher begangen haben. Ja, haben die noch nichts gehört von, es ist alles fertig, es ist alles erledigt. Wenn du Jesus angenommen hast, dann ist alles vorbei. Nein, das haben sie nicht gehört. Warum? Weil sie die Lehren von Paulus gehört haben. Und er hat ihnen so etwas nicht erzählt. Das erzählen uns Leute, die von Seelsorge keine Ahnung haben. Sorry, aber so ist es. Ja. Sie gestanden ihre Taten. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen ihre Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Die haben nicht nur Buße getan über das, was sie getan haben, die haben gesagt, hey, ich habe noch Zeug aus diesen alten Praktiken und das kann nicht in meinem Haus bleiben, das muss raus aus meinem Leben. Und achte genau drauf, da steht nicht, sie haben gedacht, ach, das kriegen wir noch bei eBay Kleinanzeigen los, da können wir noch ein bisschen Geld machen, wenn wir natürlich verzehnten und dann auch in pflichtgemäßen die Gemeinde abführen. Nein, das steht da nicht. Was steht da? Die haben das Zeug verbrannt. Wenn ich glaube, dass das Teufelzeug ist, wie kann ich das jemand anders schenken oder verkaufen? Das geht doch gar nicht. Ja? Ich habe da Gift rumzustehen, sage, ich habe jetzt verstanden, das ist Gift, ich werde das nicht trinken, aber ich könnte es meinem Nachbarn anbieten. Zum Wohl. Das geht doch nicht. Ja? Und so kann man auch nicht irgendwelchen Zauberkram und irgendwelche Gegenstände, die verbunden sind mit dem teuflischen, dämonischen Bereich, irgendwie weitergeben. Ja, aber der Buddha, den wir jetzt hier in die Tonne kloppen sollen, was meinst du, was der gekostet hat? Du, das ist uns nicht leicht gefallen. Da haben wir im Urlaub richtig gespart und dann konnten wir uns da in Thailand endlich diesen Buddha kaufen. Ja, jetzt passt das nicht mehr, aber wenigstens können wir den verkaufen. Nein, kannst du nicht. Und wenn du nicht weißt, dass es Gegenstände gibt und die werden bewusst hergestellt, mit einem Fluch belegt, damit auf diese Art und Weise der Feind Zutritt hat zu deiner Wohnung, wenn du das nicht verstehst und sagst, das ist ja nur ein Stück Metall, dann begreifst du noch gar nicht, wie die unsichtbare Welt funktioniert. Das hat sehr viel mit Gegenständen zu tun, oft auch mit Schmuck. Die Oma, die gependelt hat, die gibt dann den Ring an Enkelkindchen weiter. Den musst du zu meinem Gedächtnis, musst du den immer tragen, den darfst du nie verlieren, den darfst du nie ablegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Damit liebst du und ehrst du deine Oma. So funktioniert das. Über Familienbande, über Einschüchterung, über Manipulation. So funktionieren diese Sachen. Und wenn dann die Idee kommt, ja, ich soll den Ring wegschmeißen, ja, dann tue ich ja meiner Oma weh. Ja, nee, das kann nicht sein. Ich habe ihr geschworen. Viele Leute sogar müssen einen Schwur ablegen, müssen ein heiliges Versprechen ablegen. Wenn der Inhalt des Versprechens falsch ist, musst du dieses Versprechen brechen. Du kannst nicht sagen, das bin ich aber meiner Oma schuldig oder das ich bin ich dieser oder jener Person schuldig. Wenn der Inhalt des Schwures falsch ist, musst du diesen Schwur lösen und brechen. Das ist extrem wichtig, so dass betrifft jetzt hier nicht nur Zauberbücher, das ist ein Beispiel, ja, aber es gibt viele, viele andere okkulte Dinge. Einmal war ich im Hause eines Mann Gottes in Österreich und ich sitze da in seinem Wohnzimmer und irgendwie dachte ich, es ist aber hier eine merkwürdige, düstere Atmosphäre und ich sitze da auf dem Sofa und da ist ein großes Kissen und da war das hinduistische Om-Zeichen auf dem Kissen von einem angeblich geisterfüllten Mann Gottes. Der hat dieses Teaching noch nicht gehört. Hoffentlich inzwischen schon, das ist viele Jahre her. Aber stell dir mal vor, wie kann das sein? Wir sind Kinder Gottes. Wir wissen, der Teufel ist unser Gegenspieler. Er hasst Gott. Er hasst auch uns. Und jetzt haben wir freiwillig irgendein Zeug von ihm in unserer Wohnung. Ja, sage mal, warum? Für was? Wem wollen wir da gefallen? Wem wollen wir dienen? Warum können wir unser Haus nicht aufräumen? Also nichts mit eBay Kleinanzeigen, die haben verbrannt und die waren ganz clever. Guck mal, wie es da heißt, ja. Und als alles brannte, dann haben sie angefangen zu rechnen. Wie teuer ist eigentlich das Feuerchen, was wir hier jetzt haben? 50.000 Silberdrachmen, das ist eine Menge Geld. Das ist sehr, sehr viel Geld. Ich weiß es nicht ganz genau, weil ich es nicht so präsent habe, aber ich glaube, ein Silberdrachen war ein Tageslohn. Also da wurde ein mächtiges Feuer angezündet und die haben erst berechnet, nachdem das Feuer brannte, weil die klug waren, weil die wussten, wenn wir vorher rechnen, dann kommen wir ins Schwanken und vielleicht geht's auch anders. Ja, die haben gesagt, nein, wir machen reinen Tisch. Wir klären unser Haus, wir klären unser Leben, wir wollen dieses Zeug nicht behalten. Und schau mal, was hier dann steht. So! Indem die Gläubigen von Dingen des Teufels sich losgemacht haben und ihr Haus gereinigt haben, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich als kräftig. Eine neue Welle der Erweckung rollte an und noch mehr Leute haben sich bekehrt, weil die Kraft des Wortes Gottes Menschen zu treffen und von Sünde zu überführen noch viel stärker wurde. Und warum wurde das Wort stärker? Das Wort aus dem Leben der Gläubigen. Warum wurde er stärker? Weil sie die Türen für den Feind zugemacht haben. Was würde in unserem Land passieren, wenn nur diese paar hunderttausend pfingstlich charismatische Christen, die wir haben, wirklich ihr Haus aufräumen würden und säubern würden von allem dämonischen Zeugs, was sie da haben? Ich bin in vielen Häusern und in vielen Häusern von Pastoren und Ältesten und ich gehe immer gerne durch die Bücherregale. Und ich bin erstaunt, was ich da für Bücher und für Filme finde. Ich bin erstaunt. Weißt du, dass es Pfingstpastoren gibt, die empfehlen den Eltern zur Gute Nacht Harry Potter vorzulesen? Da denkt man, das ist Satire, das kann nicht sein, das geht doch gar nicht, das ist undenkbar. Und doch gibt es solche Dinge. Ich bin in einem Forum, wo Pfingstpastoren sich austauschen und du kannst es manchmal nicht glauben, was die dort für Geschichten sich erzählen und was für Fragen die stellen und in welcher Welt die denken. Und manchmal habe ich die Idee, Haben die schon mal die Bibel gelesen? Wissen die überhaupt, was das Wort sagt? Die kennen sich mit den neuesten Trends aus, mit allen möglichen Dingen. Aber die Basics des Glaubens sind oftmals nicht vorhanden. Es ist tragisch. Und das ist, warum so wenig Power ist. Das ist, warum das Wort so wenig Durchschlagskraft hat. Das ist, warum die meisten groß angelegten, groß organisierten evangelistischen Events völlig ins Leere schlagen. Und ein Riesenaufwand wird getrieben und fast niemand bekehrt sich da. Es fehlt die Kraft des Wortes. Organisieren können wir. Aber die Kraft des Wortes bringt der Heilige Geist. Und wenn wir da Händchen halten mit dem Teufel, dann kommt nicht der Heilige Geist, weil er behindert wird, weil er aufgehalten wird. Und unsere Gebete haben keine Durchschlagskraft. Das ist gemeint mit dir, haben hier aufgeräumt und das Wort Gottes wuchs mit Macht. Halleluja. Halleluja. Und das ist der Grund, warum wir glauben, dass es notwendig ist, dass jemand, der zum Herrn gekommen ist, aufräumen muss und Türen für den Feind, die er in der Vergangenheit geöffnet hat, schließen muss. Und darum findest du in deiner Liste eine ganze Reihe von okkulten Geschichten und Wahrsagerei und Spiritismus und Kartenlegen und dies und das und jenes und was weiß ich alles. Und oftmals, wir verharmlosen diese Dinge, sagen, ja, das war ja nicht so gemeint, das war ja nur im Spaß. Ich erzähle dir eine Geschichte. Ich habe eine in der Seelsorge gehabt, die ist fast durchgedreht. Psychose haben die Mediziner das genannt, aber das ist nur ein Wort für, hier ist was mächtig durcheinander, weiter ist das nichts. Und sie fing an, Stimmen zu hören und sie fing an, merkwürdige Ideen zu haben, die absolut abstrus und einfach krank sind. Und sie kam in solche Angstzustände hinein. Und dann ein bisschen nachfragen, ein bisschen recherchieren und es kam raus, sie war kurz vor ihrem 30. Geburtstag. Und es kam raus, sagst du, ja, das ist ja nicht weiter schuldhaft, aber hör zu. Über 10 oder 15 Jahre vorher war sie bei der Wahrsagerin. Und die Wahrsagerin hat ihr gesagt, vor deinem 30. Geburtstag wirst du sterben. Das hat die längst vergessen, das war für die nur ein Spaß. Und dann kommt der 30. Geburtstag und auf einmal kommt die Panik und auf einmal passieren all diese seltsamen Dinge. Da ist ein Vertrag geschlossen worden, da ist eine Tür für den Feind aufgemacht worden. Und eins der wesentlichen Dinge für ihre Befreiung war, dass sie Buße getan hat über etwas, was sie als Heide getan hat vor 15 oder wie viel Jahren. Lass uns nicht sagen, was geht mich meine Vergangenheit an? Wir sind jetzt neu und alles ist neu, hast du ja selber gesagt. Du als Person bist neu, aber deine Vergangenheit, die lebt noch und die schleppst du hinterher und die muss jetzt abgeschnitten werden. Und nur du kannst die Vergangenheit abschneiden, indem du die Karten auf den Tisch tust und sagst, das habe ich gemacht, da habe ich eine Tür aufgemacht. Und im Rückblick weiß ich hätte das nicht tun dürfen. Entschuldige dich nicht und sag, ja, aber ich wusste das damals nicht. Das reicht doch nicht aus. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. So funktioniert unser Rechtssystem. Da wirst du mit 120 in der Ortschaft geblitzt. Ich habe gar nicht gewusst, dass man das nicht darf. Das nimmt dir kein Richter ab. Die Fakten sind, du bist mit 120 geblitzt in der 30-Zone und das war's. Ja? Da kannst du nicht den naiven Spielen sagen, ja, sorry, das hat mir keiner gesagt. Doch, das steht drin in der Ordnung. Du hast es nur nicht gelesen und nicht ernst genommen. Und Grenzüberschreitungen ins Okkulte sind klar beschrieben als absolutes No-Go im Worte Gottes. Und Gott sagt, keine Zauberei, kein Götzendienst, keine Kooperation mit den Dämonen. Im Neuen Testament, Paulus sagt, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Wieso ist es überhaupt notwendig, einem neutestamentlichen Christen zu sagen, der soll keine Gemeinschaft haben mit Dämonen? Weil er keine Ahnung hat, wie gefährlich das ist und weil er nicht weiß, wo die Grenzübertretungen sind und wo er Türen aufmacht für den Feind. Ja? So, das betrifft den gesamten okkulten Bereich, ja, wo wir in übernatürliche Dinge hineingegangen sind. Das betrifft den ganzen Bereich der falschen Wahrheiten, also Sekten, Hinduismus, Buddhismus, Yoga und asiatische Kampfsportarten und vieles, vieles andere mehr. Ja? Und christliche Sekten, was mich so erstaunt und auch ärgert. ist, ich habe mehrere Bücher gelesen, die über diese Themen handeln, und zum Schluss gibt es lange Listen, und da kannst du gucken, war ich in dem, war ich in dem, war ich in dem, um dem abzuhalten. Ich habe noch kein Buch gefunden, wo steht Mitgliedschaft in der katholischen Kirche. Noch kein Buch habe ich gefunden, wo das steht. Und das sind dieselben Seelsorger, die Menschen vom Mariengeist freisetzen. Aber in ihrem Buch steht nichts davon. Warum eigentlich nicht? Was läuft denn da ab? Was ist denn da los? Diese Frau, von der ich erzählt habe, die diese Psychose hatte, so nannten sie das, ja, die hat auch ein Gebet gesprochen und sich Maria geweiht. Und sie durfte sich lossagen und hat gesagt, das war verkehrt, das war Götzendienst, und sie ist glorreich befreit worden und hat ihren 30. Geburtstag genossen und lebt heute noch. Halleluja. Halleluja. Ja. Ich kann jetzt hier, das ist nicht das Thema, ich kann jetzt hier nicht auf diesen wichtigen Punkt eingehen, Mitgliedschaft in antigöttlichen Organisationen, aber jedem sollte klar sein, du kannst nicht Christ sein und noch Mitglied der Mafia sein. Das versteht jeder. Das geht nicht. Ja? Aber genauso wenig kannst du Christ sein und Mitglied sein in einer Kirche, die die heiligen Wahrheiten, die dich jetzt für dich verbindlich sind, mit Füßen tritt. Das macht doch gar keinen Sinn. Alleine schon die Vorstellung, ich gebe 1 Euro in einer Organisation, die die Basics des Glaubens leugnet, das müsste mir noch eine schlaflose Nacht bereiten. Und ich müsste sagen, das kann doch gar nicht sein. Mein teuer erarbeitetes Geld in einem Verein, der gegen das arbeitet, wofür ich jetzt stehe, das kann doch gar nicht sein. Ja? Aber es geht um mehr als um Geld. Es geht darum, dass du Teil bist von etwas, wovon du nicht mehr Teil sein solltest. Und deswegen heißt es in der Offenbarung, raus aus Babylon. Warum? Damit du nicht ihrer Sünden teilhaftig wirst. Das heißt, Babylon ist unter dem Urteil Gottes. Babylon wird verdammt werden, wird verurteilt werden, zerstört werden, wegen seiner Gräuel. Und jeder, der drin ist, mit. Und wenn er sagt, ich bin nur drin, nicht weil ich das noch glaube, ich bin nur drin, um die anderen rauszuholen. Kennst du solche Leute? Ich bin nur in der Kirche, um den anderen zu helfen. Ich sage, spätestens an diesem Punkt kannst du nichts mehr sagen. Wie willst du ihnen sagen, Schluss, raus aus Babylon, und sie sagen, und du bist noch drin? Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Ja? So, das Gericht Gottes kommt über dieses Hurensystem. Ja? Und wer mehr darüber wissen will, ja, ich habe einen Artikel geschrieben aus bestimmten praktischen Gründen, gerade vor kurzem, warum ein katholischer Nachfolger des Herrn seine Kirche verlassen muss. Und warum wir es ihm sagen müssen. Und da findest du die Argumente und du verstehst, das kann überhaupt nicht funktionieren. Ich sage, Jesus ist mein Herr und ich bin Teil einer Organisation, die die schlimmsten Dinge tut, die Gott verbietet als ein Gräuel. Das kann überhaupt nicht sein. Und bitte ergänzt, wenn ihr selber dann solche Gespräche führt, ergänzt diese Listen. Bist du noch Mitglied in einer Kirche, die die Wahrheit mit Füßen tritt? Und das betrifft nicht nur die katholische Kirche. Auch die evangelische Kirche lehrt, durch die Babytaufe bist du Kind Gottes geworden. Ohne Buße, ohne Bekehrung, durch die Taufe, Besprenkelung, bist du Kind Gottes geworden. Das ist das Gegenteil von was Jesus gelehrt hat. Das ist das Gegenteil von was du glaubst. Wie kannst du da Mitglied sein? Das geht nicht. Und die Gründe sind nie theologischer Art, weil ich habe das in meiner Bibel so gesehen. Das steht nämlich nicht in deiner Bibel. Die Gründe sind immer menschlicher Art. Da ist der Erbonkel und er hat schon gesagt, wenn du da wirklich Mitglied wirst in dieser Sekte und hier die Kirche verlässt, unsere geliebte Mutter, dann werde ich dich aus dem Testament streichen und sagen, okay, alles klar, ich warte, bis er tot ist und dann kann ich ja immer noch austreten. Hallo? Was ist das für eine Wahl? Was für eine Botschaft sendest du an die unsichtbare Welt? Wer ist dein Gott? Wer bestimmt deine Entscheidungen? Das ist der Punkt. Das, was dich bestimmt, das, was dich wählen lässt, das ist dein Gott. So, wenn du wissen willst, ob da Götzen sind, dann schau, wo sind deine Prioritäten und wo ist das, was dich steuert? Ja. Okay. Also, dieser ganze Bereich der falschen Religionen und der okkulten esoterischen Praktiken, das muss ans Licht, muss beendet werden. Und dann gibt's noch ein paar andere Dinge, die ich auch noch kurz nennen will. Das ist der ganze Bereich sexuelle Unreinheit. Ja? Ehebruch, ja? Und all die anderen schrecklichen Dinge dort, ja? Pädophilie, Sex mit Tieren, Sex mit Geistern. Das sind alles so greuliche Dinge, das mag man kaum aussprechen. Ja? Und diese Dinge öffnen die Tür für den Teufel. Und die Tür bleibt offen, bis Buße getan ist und bis man gesagt hat, es war sowas von verkehrt und es tut mir so leid und ich kehre mich ab und ich erkläre das für ein Gräuel und ich erkläre das für etwas, was ich jetzt ablehne und was nicht mehr mit meinem Leben zu tun hat. Und ich wende mich ab, ich empfange Vergebung, ich empfange Reinigung durch das Blut Jesu und ich entsage jetzt, so ist das in den alten kirchlichen Ritualen sogar noch gewesen, ich entsage dem Teufel und all seinen Werken. Wo kommt das her? Aus dieser Idee, dass man sich lossagen muss, die Entscheidung, deswegen war vorhin die Lektion Entscheidung. Die Entscheidung akzeptiert nicht nur der Herr, auch der Teufel muss deine Entscheidungen akzeptieren. Aber du musst die klar formulieren und er muss das respektieren. Er kann nicht sagen, ja, aber das sagst du jetzt nur, du hast dieses, nein, jetzt ist Schluss. Und ich habe Vergebung und ich bin gereinigt und das Zeug ist vom Tisch. Und das Anrecht des Feindes ist vom Tisch und ist vorbei. Okay, so dieser ganze sexuelle Bereich der illegalen Sexualität, und dazu gehört all das, was die Bibel eben verbietet, ja, Sex unter Blutsverwandten und mit Kindern und Tieren und all diese schrecklichen Dinge, ja. Dann der kriminelle Bereich, Gewalt, Mord, Totschlag, Abtreibung. Ich will hier niemanden verdammen, der das gemacht hat, aber ich will sagen, du hast eine Tür aufgemacht für den Geist des Todes und du musst jetzt nachträglich, wenn du deines Lebens froh werden willst und deine Freude im Herrn finden willst, du musst Stellung beziehen und du kannst nicht sagen, ja, aber ich wurde dazu gezwungen, ich hatte keine andere Wahl und da stand die Entscheidung Baby oder Karriere und da musste ich natürlich die Karriere. Nein, musstest du überhaupt nicht. Ja. Das ist ein Merkmal, ob jemand wirklich Buße tut. Versucht er noch, seine Sünde zu rechtfertigen? Es gibt einen Unterschied zwischen Sünde nennen und Sünde bekennen. Und es gibt Leute, die sind so abgestumpft und so abgebrüht, die können ihre Sünde problemlos nennen. Aber mit einer Gesinnung, okay, das habe ich gemacht. Und was hast du gemacht? Auch nicht viel besser. Wir haben alle Dreck am Stecken. Diese Gesinnung. Keine Reue, kein, hey, ich durfte das nicht, kein Verurteilen der vergangenen Taten. Buße schließt immer ein, ich verurteile die Taten. Und da ist keine Rechtfertigung mehr, da ist keine Entschuldigung, ja, ich konnte nicht anders. Das ist nicht so. Und das ist ein Merkmal von wirklicher Buße, dass kein Versuch mehr da ist, die Sünde zu rechtfertigen. Okay. Dann gibt es noch einen anderen Bereich, der auch sehr, sehr wichtig ist. Das ist der Bereich der Lebenslügen. Manche Leute bauen ihr Leben auf Lügen auf. Ja, immer wieder kommt es vor in den Medien, dass sich herausstellt, der Doktor ist überhaupt kein Doktor. Ja, der hat sich da die Zertifikate im Photoshop irgendwie selber fabriziert und hat da Leute mit beeindruckt, hat vielleicht ein paar Bücher gelesen, aber der ist überhaupt kein Doktor, der ist ein Hochstapler. Und wenn ein solcher Mensch Christ wird, da kann ich sagen, dank sei Gott, dass ich meinen Doktortitel habe, da kriege ich ordentlich viel Kohle und da kriegt die Gemeinde auch ihren Zehnten, seid damit zufrieden, seid gesegnet. Nein, das funktioniert nicht so. Ja, aber wenn ich das ans Licht bringe, komme ich ins Gefängnis. Was würde ich daraufhin als Seelsorge sagen? Besser, du bist mit reinem Gewissen im Gefängnis, als voller Schuldgefühle mitten in der Gemeinde und kannst dich nicht an der Gegenwart des Herrn freuen. Und ich habe es etliche Male gesehen, als ich mehr mit diesen Dingen zu tun hatte, dass Leute aus der Drogenszene, die haben sich selber angezeigt, haben gesagt, hey, das habe ich gemacht, hier habe ich geklaut, da habe ich betrogen, da habe ich gedealt, sind hingegangen, haben sie angezeigt. Und die erzählen ihre Geschichte und der Richter ist total ergriffen und sieht, die meinen das ernst und die gehen raus, schuldfrei, haben Vergebung und im schlimmsten Fall vielleicht auf Bewährung. Aber ich sage, selbst wenn du verknackt wirst, dann hast du Zeit für intensives Bibelstudium. Wir schicken dir Material und du kannst die Zeit gut nutzen und das wird deine Bibelschule sein. Ja? Wenn der Herr das will, dass du mal abgesondert bist von allem und da intensiv ins Wort kommst, dann soll es so sein. Ja, und dann nutzt die Zeit und dann kommst du raus und hast ein starkes Fundament im Worte Gottes und sagst, die Jahre haben meinen Dienst geprägt. Das war das Fundament. Ja. So, wir wollen nicht kurzfristig denken, ja, wenn ich das ans Licht bringe, bringt das Probleme. Nein, es bringt Segen. Wer seine Sünde lässt und bekennt und lässt, der wird Segen vom Herrn empfangen. Ja. Schwüre, innere Schwüre. Ich werde niemals dies und das. Und das sind dann Dinge, die nicht in der Bibel stehen, sondern die einfach aus normalem Leben kommen. Es gibt frustrierte Frauen, die haben eine zerstörte oder verlorene Liebschaft nie überwunden. Und sie machen ein heiliges Gelübde. Sie werden jetzt ehelos werden, dann werden sie Diakonisse. Und ich weiß nicht, ob jemand schon mal mit Diakonissen gearbeitet hat. Ich hatte das vorher jahrelang mit Diakonissen zu arbeiten. Und viele sind so verbittert. Und sie tun das nicht aus Liebe, sie tun das aus Pflichtgefühl, sie tun das aus schlechtem Gewissen. Sie haben sich selber in was hineinmanövriert, was Gott nie wollte. Und sie sind zutiefst nicht alle, aber viele habe ich erlebt. Und das ist schrecklich. Und wenn wir einen falschen Schwur getan haben, dann gilt nicht das Wort Gottes, wo Gott sagt, wenn du einen Schwur getan hast, dann musst du alles dran setzen, das zu halten. Wenn der Schwur falsch war, musst du den Schwur brechen, was immer das für dich oder für andere bedeutet. Du darfst falsche Festlegungen nicht bestehen lassen aus Rücksichtnahme. Das darfst du nicht. Ja? Festlegungen, ja, die wir getroffen haben, aus Enttäuschungen heraus, aus Wut oder was weiß ich, um anderen weh zu tun. Ja? Eine nicht geringe Komponente in dieser ganzen Problematik Bulimie ist Rache an der Mutter. Wusstest du das? Woher weiß ich das? Weil ich mit solchen Fällen zu tun hatte. Und das hatte was zu tun mit einer manipulierenden, kontrollierenden Mutter. Und das Kind rächt sich, indem es sich halb zu Tode hungert oder vielleicht sogar versucht, ganz zu Tode zu hungern, weil sie möchte sich rächen an der Mutter. Das ist die ultimative Rache. Das geliebte Kind stirbt jetzt vor ihren Augen und niemand kann es aufhalten. Schon mal gewusst? Solche vertrackten Dinge, dazu ist die Seele fähig. Und wenn das Licht scheint, können diese Fesselungen, ich will mich, indem es mir schlecht geht, rächen an meiner Familie, kann gebrochen werden und da kann Vergebung reinkommen und da kann Heilung kommen. Aber diese Festlegungen müssen gebrochen werden. Und nur der Heilige Geist kann Licht geben, weil diese Dinge sind Jahre zurück, manchmal in der Kindheit schon gewesen und man erinnert sich daran nicht mehr. Aber der Heilige Geist bringt ans Licht. Und wir müssen auch nicht selber suchen und versuchen, alles zu finden, sondern wir gehen vorwärts, wir schauen auf Jesus, wir tun die praktischen Gehorsamschritte, die von uns als Leben eines Jüngers erwartet werden. Und indem wir das tun, machen wir Raum für den Heiligen Geist. Auch wenn das nirgendwo in der Bibel steht. Das ganze Prinzip ist, Raum zu machen für den Heiligen Geist. Wir sollen nicht Raum geben dem Teufel, aber wir geben Raum dem Heiligen Geist. Und das tun wir durch Wahrheit, durch Ehren des Wortes Gottes, durch einen Lebensstil, der bestätigt, das ist wirklich gültig, das ist wichtig für meinen Alltag und ich orientiere mein Leben an diesen Geboten und an diesen Ordnungen und ich ehre Gott als den Wahrhaftigen. So gebe ich Raum für den Heiligen Geist. Und was tut er? Er führt uns in alle Wahrheit. So, wir müssen nicht denken, ja, sind da jetzt noch irgendwelche Schwüre und Festlegungen? Wenn du es weißt, dann brich es. Wenn du es nicht weißt, mach dir keinen Kopf und sag, Herr, überführe mich. Lass dein Licht scheinen. Und so Stück für Stück gehen wir voran und machen die Türen für den Feind zu. Und heute Abend und morgen früh gibt es zwei weitere Bereiche, wo wir auch darüber sprechen werden und lehren werden aus dem Wort Gottes. Wie hören wir auf, mit dem Feind zu kooperieren und wie machen wir Raum für Gott? Ganz, ganz wesentliche Bereiche. So, das wird spannend. Seid vorbereitet. Halleluja. Amen, Amen, Amen.